Liebe Freunde, dieser 28. Februar ist ein Tag der Weltgeschichte, nein, der Gottesgeschichte. Wir haben Gott inständig gebeten um Frieden. Und noch vor ein paar Tagen konnte keiner sich vorstellen, wie das sein soll. Im Buch Hiob heißt es in der Bibel, ein jeder Mensch erlebt es zwei- oder dreimal in seinem Leben, dass Gott ihn errettet aus dem Tod ins Leben hinein. Und vielleicht erleben es auch Völker. Also ich habe mit dem heutigen Tag das dritte Mal hinter mir. Mehr darf ich gar nicht erwarten. Nach 1945, nach der totalen Zerstörung, dass wir noch mal anfangen konnten. Ein neues Leben. Und so lange ist gar nicht her, dass das passiert ist, was keiner von uns für möglich hielt, dass die Mauern fallen zwischen Ost und West. Die Welt offen ist bis nach Novosibirsk, Moskau. Und dass nach diesem Weltenbrand, den wir allen fürchteten, jetzt Waffenstillstand ist. Also wenn es Gott uns nicht noch klarer machen müsste, was er wirken kann. Wir trauen es ihm gar nicht zu. Auch in unserem Leben. Ich möchte heute Abend nicht drüber sprechen, zum Sterben braucht man Gott. Ich möchte auch nicht drüber sprechen, zum Leben braucht man Gott. Da gibt's genug in Langenau drumherum, die prächtig ohne Gott leben. Aber Gott möchte mit seiner Ehre und mit seiner Macht in unser Leben hineinwirken. Und es ist eine größere Not als Holocaust und Kindstötung und Erbarmungslosigkeit, wenn wir Gott abblitzen lassen. Gott möchte doch die Quelle unseres Lebens sein, dass unser Leben erst das wird, was es nach dem Plan Gottes sein soll. Unser schwäbischer geistlicher Vater Johann Albrecht Bengel hat das schöne Liedgedicht in unserem Gesangbuch. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. Und da heißt es am Schluss, seid ihr noch entfernet, so sehet und lernet, was manche an seinen durchdringenden Gaben, ja selber an ihm, dem Lebendigen, haben. Da hast was. Erfahrung meines Lebens. Ich bin vielen Menschen begegnet, die mit Gott gelebt haben. Es waren noch keine Engel. Die haben viele Fehler gehabt, vielleicht nicht so viel wie ich, aber noch nicht vollkommen. Und trotzdem haben sie mich fasziniert, weil man gemerkt hat, da ist was anderes als bei anderen Menschen, da ist mehr. Ich habe es bei Patentanten erlebt und bei Erzieherinnen, bei Kindergottesdiensthelfern, kirchlichen Mitarbeitern, in der Verwandtschaft. Nehmen Sie bloß mal den Johann Albrecht Bengel selber. Er war 30 Jahre lang als einer der klügsten Leute, die es in Württemberg je gab. Und wir sind alle ein bisschen gescheit, gell? Also, aber er war übergescheit, war verbannt. In hoc loco meo obscuro, hat er gesagt, in diesen dunklen Winkel Denkendorf und musste sich 30 Jahre lang mit 12-jährigen Buben herumschlagen als Lehrer. Aber sehet und lernet, was manche an seinen durchdringenden Gaben ja selber an ihm, der Lebendigen, haben. Die Bücher, die er geschrieben hat, die Erläuterung zum Neuen Testament, den Gnomon, den muss heute noch jeder Theologe in seinem Bücherschrank haben. Nach 250 Jahren. Hier bei meinem letzten Umzug, meterweis theologische Bücher verschenkt, die brauche ich nicht mehr. Aber hier in diesem Buch von dem Bengel, da ist so viel Vitalität drin, so viel Durchblick, dass es durch die Jahrhunderte hindurch geht und gebraucht werden kann. Ich habe es in Ostafrika erlebt, bei den Geschwistern in Uganda. Der Bischof Festo Kivengere, der uns bei Gemeindetagen besucht hat, hat es einmal im Neckarstadion gesagt, Leute, die mit Gott leben, um die sei ein Perfume of Life, ein Parfüm, ein Odeur des Lebens. Und dann hat er, wie man in Ostafrika, wie man begeistert ist, gesagt, ich kann es gar nicht so nachmachen, there's a perfume of life. Voll Begeisterung, da war alles voll Vitalität, gell? Dem furchtbar vom Krieg mitgenommenen Uganda, wie die Augen der Christen, trotz Kälte in Uganda kann es unheimlich kalt sein, trotz Hunger, trotz Angst, gestrahlt haben. Because the Lord is so close. Weil der Herr Jesus so nahe ist. Ich glaube, wir haben alle noch das vor uns, dass wir erst erleben, was Leben aus Gott für uns bedeuten kann. Eine unglaubliche Vitalität. Da werden wir nicht vor allem Bösen in dieser Welt bewahrt. Jedoch es gibt das große Aber. Als der Josef von seinen Brüdern verstoßen war, in die Sklaverei verkauft, im Haus Potiphar ausgestoßen, ins Gefängnis gesetzt, im Gefängnis vergessen von dem, der ihm Fürsprache tun wollte, also dreckiger kann es einem nicht mehr gehen. Da heißt es, aber der Herr war mit Josef. Und dann konnte der nachher sagen zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. Jünglinge werden müde und matt, sie straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen und Ölquellen brennen und die Nationen zusammenstoßen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Das ist doch was zum Leben. So will Gott in unser Leben hinein, dass dieses große Aber gilt. Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Jetzt nehmen Sie einen Violettestift oder einen grünen und streichen mal alle in der Bibel diese Worte mit diesem Aber an. Es gilt die Wirklichkeit unserer Welt mit viel Not. Aber der Herr ist immer noch größer, haben wir bei einem der Gemeindetage gesungen. Gott ist für unser Leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Damit hat Herr Pfarrer Baumann den Abend begonnen. Aber sterben müssen wir auch noch. Todsicher, wie wir oft so merkwürdig sagen, todsicher. Und ich merke, dass es zielstrebig drauf zugeht. Ohne die Brille sehe ich überhaupt nichts mehr. Und mein Gehör lässt nach, dass ich immer wieder fragen muss, wie bitte? und Galle tut nicht mehr mit. Es ist wie ein Haus, bei dem es reinregnet, das Risse hat. Und wo der Hausbesitzer sagt, da lohnt nicht mehr viel zu reparieren. Mir reißt es noch runter. Auf Abruf. Todsicher. Und ich stehe hier vor Ihnen als einer, der sich immer wieder den Gedanken verbietet, dass man auch mich einmal hinaustragen wird in dieser komischen Kiste, die wir Sarg nennen. Können wir noch gar nicht vorstellen. Ich stehe hier vor Ihnen als einer, der oft gewürdigt war, beim Sterben dabei sein zu dürfen. Holen Sie Christenmenschen, holen Sie uns Pfarrer auch an Sterbebetten wieder. Natürlich haben wir auch Angst. Das wird man gar nicht so gewohnt, das Sterben. Da ist Bangigkeit, wie das sein wird, dabei zu bleiben, die Stunden, wenn ein Mensch auf seinem letzten Wegstrecke dieses Lebens ist. Aber ist immer auch etwas Erhabenes dabei. Wenn das Röcheln übergeht in letzte Atemzüge, man denkt es aus. Nein, noch einmal atmet dieser Mensch tief durch. Und dann ist mit einem Mal klar, das ist jetzt der letzte Atemzug. Das Ohr, das noch eine halbe Stunde vorher gehört hat, wenn wir gebetet haben, ordne unseren Gang. Die Lippen, die sich mitbewegt haben, die sind tot. Da brauchen Sie keinen Leichenbeschauer und keinen Arzt mehr, der Ihnen sagt, dass jetzt der Tod eingetreten ist. Das, was vorher noch da war, das Leben ausmachte, ist weg und wie ein abgelegtes Kleid ist der Körper da. Es ist manchmal ein richtiger Adel über dem Gesicht eines Sterbenden. Ich habe es immer wieder bei Frauen erlebt, Großmütter. In den ersten Stunden nach dem Tod fast eine bräutliche Schönheit. Der Tod ist nicht zu fürchten. Aber was ist dann? Wo ist der, der eben noch gelebt hat? Da gibt's viele Vermutungen. Es gibt ganze Spezialisten heute, die sogar in unseren evangelischen Kreisbildungswerken reisen. Man nennt sie Sterbeforscher. Die sagen, da kommt dann die rosarot wallende Nebel und man fühlt sich ganz leicht. Wie sind es Vermutungen? Weil keiner, der tot war, ist zurückgekommen. Es waren bloß Leute, die scheintot waren oder wo man meinte, sie seien klinisch tot. Und wir wollen doch auch unsere Gewissheit, auf was wir zugehen, nicht auf Vermutungen gründen. Glaube ist mehr als Vermutung. Das war das Thema dieser Woche. Was wird danach sein? Wem gehöre ich dann? Wo werde ich sein? Es ist mir als einem alten Mann tröstlich gewesen, dass in Schorndorf, wo ich als Pfarrer wirken durfte, wir ein junges Gemeindeglied hatten. Das ist ein Ralf Altenburger. Wo wir ihn brauchten, war er dabei. Sprühend vor Leben, sodass manchen guten Christen fast zu viel war, nicht? Aber bei jeder Sprecherfolge, noch am Heiligen Abend, der Ralf war voll da, hat Ideen, Diplom-Ingenieur, begabt, einen schnellen Porsche, schick, immer das Beste vom Besten angezogen. Und ich habe gesagt, Ralf, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Und da hat er mir eine Geschichte erzählt, da habe ich gesagt, schreib's auf. Im Mai 86 hat er mir es aufgeschrieben, im November 86 war er tot. Mit seinem Porsche von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gefahren. Er hat die Geschichte überschrieben, wie Gott mir die Angst vor dem Sterben nahm. Als ich 15 Jahre alt war, so etwa hieß es, kam eine merkwürdige Unruhe über mich. Ich bin Mathematiker, schon als junger Kerl. Und ich wusste, dass die Uhr des Lebens gegen mich abläuft. Mit jedem Tag. Und was wird dann sein? Ich betäubte es durch Fußballspielen, durch meine Freunde, durch Sport, durch Diskos. Aber wenn ich allein war, war die Unruhe noch schlimmer. Was wird sein? Die Uhr des Lebens läuft ab gegen mich. Und da sagte ihm ein Klassenkamerad, du Ralf, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Wer an ihn glaubt, der kann gar nicht mehr richtig sterben. Also verstehen, ich hätte den Mut gar nicht so gehabt, so ein Bibelwort zu sagen. Ich hätte gedacht, das muss man theologisch aufbereiten und verständlich machen. Der Klassenkamerad hat gewusst, dass Gott selbst ein Bibelwort in die Hand nehmen kann und wirken kann. Bei dem Ralf hat es gewirkt. Endlich einmal ein Wort, an das ich mich halten konnte. Und ich las in der Bibel, um mehr von Jesus zu erfahren. Und dabei kam Ruhe in mein Leben hinein, eine neue Kraft. Und dann hieß es am Schluss, und ich lade alle Menschen ein, Verbindung mit diesem Jesus aufzunehmen. Mit seinem Leben. Und als der Ralf gegen den Baum gefahren war, haben wir dieses Zeugnis eines jungen, damals dann 24-jährigen Diplom-Ingenieurs in die Zeitung gesetzt als Anzeige. Also man kann umgetrieben sein von der Frage schon als 15-Jähriger, was ist denn dann? Die Bibel gibt gar nicht viel Auskunft darüber, weil die Bibel in erster Linie an unserem Leben interessiert ist und nicht bloß sagen will, wie geht's nach dem Tod weiter. Wir haben Gott so spezialisiert, dass er uns helfen soll, so wenn wir dann selber nicht mehr können. So lange schaffen wir schon, aber wenn es dann nicht mehr geht, dann können wir Gott brauchen. Im Psalm 139 muss ich Ihnen gerade vorlesen, was über unserem Leben gilt. Du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet in Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Jetzt denken Sie mal, als der Arzt noch nicht einmal beim Schwangerschaftstest bei Ihnen hätte sagen können, zu Ihrer Mutter, Sie erwarten ein Kind, hat Gott uns schon gesehen, im Blick gehabt. Jeder von uns ist ein Gottesgedanke. Gott legt unheimlich viel Wert auf unser Leben, jeden Tag. Und deshalb heißt in der Bibel immer wieder, komm doch zu mir, folge mir nach. Ich strecke meine Hand aus zu dir. Folge doch mir, dass ihr das Leben habt. Sterben ist nicht das Schlimmste. Es ist nicht leicht für uns, das Sterben, aber es ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn wir von Gott her denken, und das ist doch die einzig richtige Sicht, wenn wir von Gott getrennt sind, dann sind wir, auch wenn unser Herz schlägt und die Nieren schaffen, tot. Deshalb ist wichtig, dass wir Anschluss bekommen an Gott. Eine der bewegendsten Seelsorgen, deren ich gewürdigt war, war von einem alten Mann. Er hatte eine Sendung im Evangeliumsrundfunk gehört und nahm Briefwechsel mit mir auf. Und nach kam er zuerst, die Briefe kamen mir so komisch vor, waren immer so Gedichte dabei. Immer nach dem Versmaß, wenn ich ihn nur habe, wenn er mein nur ist. Und immer um den einen Vers aus dem Epheserbrief, der heute so übersetzt ist: Gott hat uns begnadet mit Jesus. Früher hieß in Luther-Übersetzung, er hat uns angenehm gemacht vor Gott durch Jesus. Immer wieder kam der Vers vor, in neuen Gedichtzeilen. Aber dann kam es nach und nach heraus. Ich habe ihn dann auch oben in Norddeutschland einmal besucht, den alten, über 90 Jahre alten Mann, ehemaliger General in einer Polizeidivision. Er war in den Nationalsozialismus hineingeschlittert und auch in furchtbare Verbrechen seiner Division. Und er war nach 1945 zum Tod verurteilt in Landsberg, saß jahrelang und hat bei jedem Schritt gedacht, jetzt bist du dran. Bis er dann begnadigt wurde. Und er hat mir gesagt, der Bruder Harm, wissen Sie, was mein Leben verändert hat? Dieser Satz in Epheser 1, Gott hat uns angenehm gemacht durch Jesus. Mit dem ganzen Dreck meines Lebens, das trieft von Ungerechtigkeit. Ich bin hineingeschlittert, aber ich war drin. Jetzt hat Gott mich angenehm gemacht. Als dann seine Tochter schrieb, der Vater ist eingeschlafen, habe ich gewusst, der entscheidende Tag, als der ins Leben kam, war, als er begriffen hat, ich mit der Fülle meiner Schuld bin Gott angenehm geworden. Ich bin angeschlossen, ich darf in die Nähe Gottes kommen. Jochen Klepper hat, der große Dichter und Schriftsteller, hat uns manche historischen Quellen erschlossen, auch den Briefwechsel zwischen dem großen Soldatenkönig von Preußen und dem Grafen Zinzendorf. Der Soldatenkönig, der wohlbeleibt war, hat in seinem letzten Leiden an den Grafen Zinzendorf geschrieben: Ich kann getrost sterben, ich habe anständig gehandelt, ich habe das Beste getan, ich habe kaum lange in jeder Nacht geschlafen, ich war für mein Volk da, manchmal streng, aber keiner kann mir viel nachsagen. Dann ist es rührend, wie der Graf Zinzendorf seinem König schreibt: So wollte ich nicht in den Tod hineingehen, ich habe alles recht gemacht, sondern ich wollte hineingehen, dass ich weiß, ich bin verbunden mit Gott im Leben und im Sterben. Dein bin ich, so haben wir es früher als Konfirmander gesagt, tot und lebendig. Mach mich, o Jesu, ewig selig. Nicht so. Und der Zinzendorf in der Seelsorge kriegt den König herum. Da sagt, ich will mich auf die Gnade Gottes verlassen. Da schreibt ihm Zinzendorf das wunderbare Lied, das wir viel zu selten singen. Die Christen gehen von Ort zu Ort durch mannigfachen Jammer. Lesen Sie mal zu Hause, steht im Gesangbuch. Da heißt es am Schluss, wir warten mit Gelassenheit der großen Offenbarung, wie es im Sterben sein wird. Da warten wir drauf. Wir wollen nicht alles wissen, Hauptsache ist, ich gehöre diesem lebendigen Gott, der mich durchträgt durch Sterben. Helmut Lamparter, Professor, Pädagogik, Dichter, der mich seiner Freundschaft gewürdigt hat, hat immer gesagt, Rolf, ich bin gespannt auf meinen Tod. Was da Gott an mir tun wird. Der lässt mich doch nicht hängen. Mein Gott. Er liegt jetzt im Sterben. Ich habe es neulich, als ich in seinem Leidenslager stand, gedacht, jetzt, Helmut, jetzt gespannt. Aber ich stelle mir es oft vor, wie es bei mir sein wird, wenn mein Herz und Gedanken vergehen, als wie ein Licht, das hin und her tut wanken, wenn ihn die Flamme gebricht, wenn die Stimmen der Angehörigen, die vielleicht um mein Sterbebett her sind, klingen immer weiter weg. Und dann kommt der Augenblick, da sie sagen über mir, jetzt ist es zu Ende gegangen. Und was wird dann sein? Dann wird das gelten, was der Herr Jesus oft in meinem Leben zu mir gesagt hat, komm doch her zu mir. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Du bist mein, du gehörst nicht dem Tod. Ich werde doch nicht bloß in einem großen Wartesaal sein, um zu warten, dass der jüngste Tag kommt. So wie der Apostel Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Wie das sein wird, wir warten mit Gelassenheit der großen Offenbarung. Aber dass Jesus mich nicht fallen lässt, das müssen Sie heute festmachen, wenn Sie mit ihm verbunden sind. Rufen Sie doch den Namen Jesus an, wie wenn Sie es noch gar nie getan hätten. Jesus sei mein Herr, heute. Ich möchte dein Leben heute erfahren und morgen. Und dann auch, wenn es zum Sterben geht. Als Jesus damals in Bethanien sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, der kann gar nicht richtig sterben. Glaubst du das, Maria? Martha. Ein paar Augenblicke später stand Jesus an dem Grab des Lazarus und sagt, macht's auf. Und Martha sagt, unmöglich, der ist schon Verwesung übergegangen, der stinkt schon. Und dann ruft Jesus, Lazarus, komm heraus. Und da richtet sich der auf, der sich doch eigentlich gar nicht mehr aufrichten konnte. Und da hat das Auge, das doch eigentlich schon in Verwesung übergegangen war, seinen Freund Jesus gesehen. Und die Lippen, die schmal geworden waren im Sterben, sagten, mein Jesus. Damals hat Jesus erwiesen, was er kann. Für ihn sind wir nicht dann bloß abgelegtes Kleid, Hülle. Komm. Ach, ich wünsche, dass er das heute Ihnen sagt. Und auch im Sterben, komm, komm. Wenn meine Lippen schmal geworden sind im Sterben, dass sie ihn preisen, und mein Auge, das gebrochen sein wird, ihn sieht, und meine Arme, die sich nicht mehr regen, ihn umfangen, mein Herr. Das kann ich nur sagen wie der Ralf, ich wünsche Ihnen die Weisheit, dass Sie jetzt Gott mit seinem ganzen Leben und den er als Retter uns gesandt hat, Jesus mit seiner Auferweckungskraft, heute schon in ihr Leben hineinlassen. An sich schaffen lassen. Sie werden noch keine Engel sein heute und morgen. In Ulm haben wir im letzten Jahr besondere Gelegenheit gehabt, beim Münsterjubiläum die Münsterbauhütte auch sehen zu können. Und ich habe bei der Gelegenheit, bei der Eröffnung, einen der Mitarbeiter, Herrn Geiger, gefragt. Der hat gerade so einen großen Muschelkalkblock eingespannt gehabt, so 2 Meter auf 2,5. Wie lange werden Sie dran schaffen, bis fertig ist und nachher so ein kleines Stück irgendwo am Ulmer Münsterturm sein wird? 2 Monate, 3 Monate? Mit den modernen Werkzeugen, hat er gesagt, nächste 2,5 Jahre. Und so meine ich, die Zeit, die Gott uns schenkt noch bis zu unserem Tod, sollte eine Zeit sein, wo der große Meister an Ihnen schaffen darf und an mir. Die Welt braucht keine Engel, aber sie braucht Menschen, an denen sie sieht, dass Gott schafft. Und die es ihm zulassen, dass er sein Kunstwerk macht. Und das Eigentliche kommt erst. Der alte, greise Professor Dr. Otto Michel, vorher ist der Professor Jüngel zitiert worden, mein alter Lehrer Michel, hat einmal gesagt, das wird so ein bisschen feierliche Sprache, das Größte wird sein, wir werden ihn sehen. Und wir werden ihm gleich sein. Steht in der Bibel. So will Jesus voll ewiger Gottesvollkommenheit ist, Gottes Herrlichkeit, Gottes Glanz. So sollen auch wir einmal sein. Stellen Sie vor, Jesus hat so viel vor, es lassen Sie doch an ihn schaffen. Lassen Sie es nicht zu, dass unser Glaube bloß ein bisschen Wissen da im Kopf ist. Der lebendige Gott will an Ihnen schaffen, wie er noch nie in Ihrem Leben geschafft hat. Und dann auch die Angst nehmen vor dem Sterben. Bange darf es uns sein. Noch eine Geschichte. Zu den Menschen, bei denen ich Vitalität des Glaubens erlebt habe, war meine Großmutter eine schlichte Frau aus der Schwäbischen Alb. Wir als gescheite Enkel haben immer gelacht, wenn es in den Liebebrief von der Großmutter auch orthografische Fehler gab. Mir dumme Kerle, gell? Aber sie strömte voll Liebe und Vitalität. Als sie gestorben war, sagt der Sparkassenbeamte, so ein Konto habe ich nie gesehen. Es war dauernd überzogen, weil sie so verschenkt hat. Sie hing nicht am Geld. Hergeben. Als die Amerikaner ins Dorf kamen und alle in den Keller mussten, sie durfte oben bleiben, weil sie sogar ihnen mit einer Kanne Malzkaffee entgegengekommen ist. Herberget gerne. Sie hat dann bei uns in Stuttgart die letzten Lebensmonate erlebt. Gesichtskrebs. Eine Christin. Wissen Sie, wenn das Morphium nicht mehr hilft, dieses Stöhnen werde ich nicht vergessen. Auch Christen werden stöhnen müssen. Wenn der ganze Mundraum, der Kieferraum zerfressen ist, die Wange zerfressen ist und man bloß noch wartet, bis der Krebs sich durchfrisst zur Hauptschlagader. Dieses Stöhnen, dieser Geruch der Verwesung an einem lebendigen Leib, Sterben ist nicht leicht. Und dann kam in einem der letzten Lebenstage der Großmutter meine Base Elisabeth, um sich zu verabschieden. Und da hat die Großmutter bloß gesagt, so, man konnte sie kaum verstehen, sie hat ja kaum mehr Lippen, Zunge gehabt, ich wandre meine Straßen, die zu der Heimat führt, wo mich ohne alle Maßen mein Vater trösten wird. Jetzt wünsche ich Ihnen, dass wir auch auf diese Straße gehen. wo das Schönste erst noch kommt. Ich darf bitten, dass Sie sitzen bleiben und beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Wunder, die wir erleben können. Die Wunder deiner Macht auch heute, in den Wirren dieser Welt. Du kannst so viel. Und du könntest noch viel mehr in unserem Leben tun, wenn wir dich hineinlassen würden. Wenn wir lauschen würden auf dein Wort, fragen würden, was willst du, Herr? Wenn wir rechnen würden mit deiner Macht. Jetzt überwinde du all unsere Bedenken. Du kennst jetzt jeden hier in dieser Kirche, der sagt in der Stille, Herr, ich will mit dir leben. Komm du zu ihm. Und geh du die Wege unseres Lebens mit, bis wir dich einmal schauen in deiner ewigen Herrlichkeit. Bis ich nach ausgestandener Prob in vollem Licht zu Gottes Lob die Gottesschau erlange. Amen.